Dieses Foto ist weltbekannt. Zwei ältere Herren geben sich einen dicken Schmatzer auf den Mund, den Bruderkuss. Es sind Erich Honecker und Leonid Brezhnev, der Mann mit den buschigen Augenbrauen. Brezhnev war 18 Jahre lang russischer Generalsekretär bis 1982. Er sorgte auf der einen Seite für eine innere Stabilisierung des Landes, aber außenpolitisch isolierte er die Sowjetunion auch, zum Beispiel durch die Unterdrückung des Prager Frühlings im Sommer 1968. Matthias von Hellfeld porträtiert Leonid Brezhnev im Rahmen unserer Reihe Rote Sekretäre und er beginnt seinen Beitrag mit der Unterzeichnung der sogenannten Schlussakte von Helsinki, mit der die KSZE-Verhandlungen beendet wurde. Erich Honecker spielte übrigens auch wieder eine Rolle und die beiden haben sich damals ganz schön ins Fäustchen gelacht.
Helsinki, 1. August 1975. Kurz nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki durch die Staats- und Regierungschefs von 35 Staaten gibt der sowjetische Generalsekretär Leonid Brezhnev einen Empfang. Einer seiner Gäste ist Erich Honecker, der ostdeutsche Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Leonid, Genosse, das ist ein großer Tag für unsere Bewegung. Endlich sind unsere Grenzen in Europa sicher.
Ja, das kann man sagen. Die Souveränität unserer Staaten wird vom Westen garantiert und für uns am wichtigsten. Es gilt das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates.
Die Vorteile liegen bei uns.
Es wird jetzt vielleicht auch Bewegungen in die Angelegenheiten kommen, die ihr Deutschen untereinander regeln müsst. Reden Sie mit dem Bundeskanzler, der ist doch auch hier.
Die Schlussakte von Helsinki garantiert aber nicht nur den Bestand der europäischen Grenzen. Denn die Unterzeichnerstaaten haben unterschrieben, dass auf dem gesamten Kontinent die Menschenrechte sowie die Gewissens-, Religions- und Meinungsfreiheit gelten. Am nächsten Tag, so ist vereinbart, sollen diese Rechte überall veröffentlicht werden.
Wir drucken den Text morgen in der Pravda ab. Dann kann jeder sehen, welcher Erfolg dieser Vertrag für uns ist.
Viele werden es bei uns in der DDR vielleicht gar nicht lesen. Bei uns gelten ja sowieso die Menschenrechte. Also haben wir zu etwas zugestimmt, das es bei uns ohnehin schon gibt.
Aber die beiden Generalsekretäre täuschen sich. Ihre Unterschriften markieren den Anfang vom Ende des kommunistischen Staatensystems in Europa. Denn bald darauf berufen sich die Charta 77 in der Tschechoslowakei, die Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen in der DDR oder die freie Gewerkschaft Solidarność in Polen auf ihr Recht zur freien Meinungsäußerung.
Dabei hätte es Leonid Brezhnev besser wissen müssen. Denn seit langem ist ihm klar, dass die Widersprüche der sozialistischen Gesellschaftsordnung immer wieder Protest- und Reformbewegungen hervorrufen würden. So ist es auch im Frühjahr 1968, als mit Alexander Dubček ein tschechischer Reformer ins höchste Amt der Partei gewählt wird. Dubček will die Zensur abschaffen und die Pressefreiheit garantieren. Er fordert eine sozialistische Marktwirtschaft und will innerparteilich Demokratie einführen.
Dafür bekommt er Beifall, nicht nur in der CSSR. Leonid Brezhnev verfolgt die Entwicklung misstrauisch und fürchtet, die Pollen des Prager Frühlings könnten sich über den gesamten Ostblock verbreiten und über kurz oder lang zu seinem Ende führen. Deshalb ist seine Drohung im März 1968 unmissverständlich.
Antisozialistische Organisationen, die durch die Imperialisten geschaffen wurden, suchen nach moralisch instabilen, schwachen und politisch unreifen Menschen. In ihre Falle sind jene Personen geraten, die zur Selbstdarstellung neigen. Diese Renegaten können nicht damit rechnen, unbestraft zu bleiben.
Aber die Warnung zeigt keine Wirkung. Der Reformkurs der Prager Genossen geht weiter. Und die Stimmen, die eine Zerschlagung dieser Konterrevolution fordern, werden lauter. Am 21. August 1968 hält die Welt den Atem an. Denn mit der größten Militäroperation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs marschieren Truppen des Warschauer Paktes in der CSSR ein. Wird der Westen, so die bange Frage, die Unterdrückung von Freiheit und Demokratie ohne weiteres hinnehmen? Aus Angst vor einer Eskalation reagiert der Westen nur mit diplomatischen Noten.
Innerhalb weniger Stunden sind alle strategisch wichtigen Positionen eingenommen. Kein Wunder, die tschechische Führung verzichtet auf jede Gegenwehr. Alexander Dubček wird nach Moskau verschleppt. zwei Tage später, am 23. August 1968, muss der tschechische Staatspräsident Ludwig Svoboda im Kreml erscheinen. Leonid Brezhnev will ihm eine neue Verfassung diktieren und dem konterrevolutionären Spuk in Prag endgültig ein Ende bereiten. Aber er hat sich in seinem tschechischen Gesprächspartner getäuscht. Es kommt zu einer dramatischen Szene im Kreml.
Ich fordere Sie unmissverständlich auf, den inhaftierten Genossen Dubček und die anderen Gefangenen hierher zu bringen. Ich will mich von Ihrem Gesundheitszustand überzeugen.
Sie haben hier nichts zu fordern.
Ein letztes Mal. Lassen Sie diese Gefangenen unverzüglich frei.
Mäßigen Sie Ihren Ton und setzen Sie sich wieder hin.
Während Leonid Brezhnev glaubt, der tschechische Präsident würde sich nun geschlagen geben, zieht der, sichtlich erregt, eine Pistole aus der Tasche.
Diese Pistole hat mir Stalin für unseren Kampf gegen die Faschisten geschenkt.
Genosse Svoboda, was soll das? Was haben Sie vor?
Ich werde mich jetzt erschießen. Sie können der Welt sagen, dass ich mich selbst getötet habe, aber niemand wird Ihnen glauben.
Leonid Brezhnev lenkt ein, lässt die Gefangenen frei und mit der Maßgabe nach Prag zurückreisen, dass die Reformen zurückgenommen werden. Wenig später verkündet er über die sowjetische Tageszeitung Pravda die Brezhnev-Doktrin, mit der zukünftige Interventionen in den Bruderstaaten legitimiert werden.
Die Souveränität der einzelnen Staaten findet ihre Grenze an den Interessen der sozialistischen Gemeinschaft. Wenn dem Sozialismus feindliche Kräfte die Entwicklung irgendeines sozialistischen Landes auf die Restauration der kapitalistischen Ordnung zu wenden versuchen, ist das nicht nur ein Problem des betreffenden Landes.
Leonid Brezhnev will mit dieser nach ihm benannten Doktrin ein für alle Mal klarstellen, wer das Sagen im Warschauer Pakt hat. Wer nicht gehorcht, wird mit Gewalt auf den Pfad der sozialistischen Tugenden zurückgeführt.
Während der Generalsekretär nach außen oft missmutig und abweisend reinblickt, ist er bei Festen ein gern gesehener Tischnachbar. Frauen erliegen seinem mit Charme gepaarten Machtgehabe und ein volles Wodka-Glas lässt er selten stehen. Aber das überdeckt nicht seine Gabe, Protektion zu organisieren für jene, die seine Macht absichern. Die Brezhnev-Doktrin weist ihn als geopolitischen Rohling aus. Gleichzeitig ist er durch zwei miterlebte Weltkriege sensibel geworden.
Leonid Brezhnev hat bei Zeiten gelernt, Rückschläge ohne äußere Regung wegzustecken. Wenn er einmal am Boden liegt, dann ist er noch lange nicht kampfunfähig. Viele parteiinterne Konkurrenten um die Macht hatten das erfahren müssen. Am Rednerpult ist er ein Langweiler, der gerne und lang das Wort ergreift, ohne Substanzielles zu sagen. Aber es gelingt ihm, den Parteiapparat und die Kremlverwaltung so zu steuern, dass die Sowjetunion unter seiner Regentschaft kaum Rückschläge verkraften muss.
Matthias von Hellfeld über Leonid Brezhnev. Morgen geht es in unserer Reihe Rote Sekretäre um einen Politiker, der unmittelbar betroffen war von Brezhnevs Politik, nämlich um eine der Leitfiguren des Prager Frühlings, um Alexander Dubček. Das morgen in unserer Reihe Rote Sekretäre um 20:15 bei dRadio Wissen.